Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 3: Ursachen psychischer Störungen. Von Matthias Berking. Die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen, in Klammern Vergleiche dazu Kapitel 1, zu verstehen ist ein zentrales Ziel der klinischen Psychologie. Neben den in den nachfolgenden Kapiteln dieses Buches dargestellten störungsspezifischen Erklärungsmodellen sind dazu auch störungsübergreifende, in Klammern transdiagnostische Ansätze entwickelt worden, von denen die wichtigsten im Folgenden dargestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Theorien nicht die in Anführungszeichen Wirklichkeit darstellen, sondern selektiv Aspekte dieser Wirklichkeit modellieren. Abschnitt 3.1: Kausalitätsmodelle in der klinischen Psychologie. Menschen sind es gewohnt, nach Ursachen für relevante Phänomene zu suchen. Beim Erklären konstruieren sie Modelle, mit denen sich wichtige Aspekte der Realität beschreiben, verstehen, vorhersagen und beeinflussen lassen. Implizit wird dabei oft angenommen, dass sich für ein Problem eindeutige Ursachen identifizieren lassen, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Problems relevant sind. Außerdem wird angenommen, dass man das Problem lösen kann, indem man die Ursachen für das Problem beseitigt. In diesem Sinne geht beispielsweise das sogenannte medizinische Krankheitsmodell davon aus, dass die beobachtbaren Beschwerden, in Klammern Symptome, durch eine dahinterliegende somatische Erkrankung verursacht werden und dass mit einer aus der Diagnose ableitbaren Therapie diese Ursache und damit auch die Symptome beseitigt werden können. Im Bereich der psychischen Störungen greifen solche Vorstellungen allerdings aus mehreren Gründen zu kurz. Der Begriff der Ursache impliziert einen kausalen Zusammenhang. Kausalität ist jedoch eine metaphysische Idee. Inwieweit sich Kausalität wirklich empirisch nachweisen lässt und welche Methoden für den Kausalitätsnachweis geeignet sind, wird seit Jahrhunderten von Philosophen und Erkenntnistheoretikern diskutiert. Da ein zweifelsfreier Nachweis von Kausalität im engeren Sinne schwierig ist, sollte mit dem Begriff der in Anführungszeichen Ursache vorsichtig umgegangen werden. Als wichtige Bedingungen für kausale Zusammenhänge gelten: erstens, die Ursache kovariiert mit der Wirkung. Zweitens, die Ursache geht der Wirkung voraus. Drittens, der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist nicht durch den Einfluss weiterer Faktoren bedingt. Die für die Entstehung eines Problems ursprünglich verantwortlichen Faktoren sind nicht unbedingt die, die das Problem aktuell aufrechterhalten. Und aktuell aufrechterhaltende Faktoren sind nur in dem Maße therapeutische Ansatzpunkte, in dem sie auch mit therapeutischen Methoden verändert werden können. Bei psychischen Störungen tragen in der Regel eine Reihe von Faktoren, die biologischer, psychologischer und/oder sozialer Natur sein können, zur Entstehung und Aufrechterhaltung bei, in Klammern biopsychosoziales Krankheitsmodell. Oft interagieren diese Faktoren miteinander, sodass im Gesamtmodell die Dynamik wechselseitiger Beeinflussungen dieser Faktoren und der Störung über die Zeit berücksichtigt werden muss. Viele dieser Faktoren führen nicht in jedem Fall zu einer psychischen Störung, sondern erhöhen lediglich die Wahrscheinlichkeit, eine solche Störung zu entwickeln, in Klammern probabilistisch. Andere Einflussfaktoren werden dabei nicht ausgeschlossen. Welche Faktoren wie relevant sind, muss jeweils in Abhängigkeit von der interessierenden Population und den relevanten Zeitpunkten bestimmt werden. Unspezifische Belastungen, in Klammern zum Beispiel Stress, führen in Abhängigkeit von spezifischen Vulnerabilitäten bei verschiedenen Personen zu verschiedenen psychischen Störungen, in Klammern Diathese-Stressmodell. Unter Vulnerabilität versteht man die Anfälligkeit oder Disposition, unter Belastung psychopathologische Symptome zu entwickeln. Vulnerabilitäten können beispielsweise genetisch oder lerngeschichtlich bedingt sein und sich auf das Temperament sowie auf kognitive Grundeinstellungen, Ziele, Pläne, affektive und/oder physiologische Reaktionstendenzen beziehen. Zur Erklärung psychischer Störungen existieren eine ganze Reihe von Paradigmen, die jeweils für sich in Anspruch nehmen, die Störung mit ihren Theorien erklären und ihre Theorien mithilfe spezifischer Methodologien in Anführungszeichen beweisen zu können, in Klammern sogenannter Paradigmenpluralismus. Zu diesen Paradigmen gehören unter anderem biologische bzw. neurobiologische, tiefenpsychologische, humanistisch-existenzielle, behaviorale, kognitive, motivationale und systemische bzw. interpersonale Erklärungsansätze. Bei der vergleichenden Bewertung verschiedener Erklärungsparadigmen kann neben den Kriterien der empirischen Testbarkeit, der Sparsamkeit, der heuristischen Fruchtbarkeit und der empirischen Abgesichertheit auch das Kriterium des Nutzens für die therapeutische Praxis herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund kann demnach nicht erwartet werden, dass es die Theorie gibt, mit der sich Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störung erklären lässt. Nichtsdestotrotz lässt sich ein integratives, störungsübergreifendes, multifaktoriell probabilistisches und biopsychosoziales Vulnerabilitätsstressmodell formulieren, welches, in Klammern nomothetisch, die Entwicklung psychischer Störungen im Allgemeinen erklärt und als grobe Heuristik für die individuelle, in Klammern idiosynkratische, Analyse der Entstehung einer Störung im Einzelfall genutzt werden kann. Die Struktur eines solchen Modells ist in Abbildung 3.1 im gedruckten Buch wiedergegeben. Die einzelnen Bestandteile dieses Modells werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert. Abschnitt 3.2 Risiko- und Schutzfaktoren. Genetische Prädisposition. In etlichen Zwillings-, Familien- und Adoptionsstudien finden sich deutliche Hinweise auf genetische Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen. So weisen beispielsweise eineiige Zwillinge deutlich höhere Konkordanzraten für Schizophrenie und bipolare Störungen auf als zweieiige Zwillinge. Die signifikante Varianz innerhalb der, in Klammern genetisch identischen, eineiigen Zwillinge zeigt allerdings auch, dass selbst bei diesen relativ stark genetisch mitbedingten Störungen die Entwicklung einer Störung nicht ausschließlich auf genetische Faktoren zurückgeführt werden kann. Ferner ist zu beachten, dass beispielsweise bei unipolarer Depression die Unterschiede in den Konkordanzraten schon deutlich geringer sind und dass diese bei anderen Störungen bislang nicht überzeugend nachgewiesen werden konnten. Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass genetische Einflüsse bei einer Reihe von Störungen zwar als wichtige, aber nicht als allein verantwortliche Faktoren zu sehen sind. Genanalysen legen darüber hinaus nahe, dass psychische Störungen wie beispielsweise Depressionen nicht auf einzelne Gene zurückgeführt werden können. Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass eine Reihe von Genen vermutlich in Interaktion mit spezifischen Umwelterfahrungen Veränderungen in gesundheitsrelevanten Systemen, in Klammern wie zum Beispiel der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnenachse bewirken, welche dann, wiederum unter bestimmten Umständen, zur Entstehung einer psychischen Störung beitragen können. Prä- und perinatale Schädigungen. Prä- und perinatale Schädigungen können sehr unterschiedliche Ursachen haben, beispielsweise Unterversorgung mit Blutzucker, in Klammern Hypoglykämie, durch Stoffwechselerkrankungen der Mutter, toxische Effekte von schädlichen Substanzen, in Klammern zum Beispiel Alkohol, Nikotin, die die Mutter während der Schwangerschaft konsumierte, Hirntumore, Frühgeburt oder Schädelhirntraumata durch äußere Einwirkungen. Je nach Art und Schwere der Schädigung können diese ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Dazu zählen Demenzen oder zerebralbedingte Lähmungen, Störungen der basalen kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Impulskontrolle sowie intellektuelle und sprachliche Beeinträchtigungen. Diese Funktionsbeeinträchtigungen zählen zum einen zu den Kriterien bestimmter psychischer Störungen, in Klammern zum Beispiel ADHS, zum anderen können sie spezifische Belastungen herbeiführen, in Klammern zum Beispiel Arbeitslosigkeit, geringer sozialer Status und / oder das Bewältigungsrepertoire für den Umgang mit Belastungssituationen reduzieren und auf diesem Weg einen bedeutsamen, in Klammern unspezifischen Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen darstellen. Geschlecht. Eine Vielzahl von Befunden belegt einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Wahrscheinlichkeit, an einer psychischen Störung zu leiden. Bei Kindern und alten Menschen gilt allgemein das männliche Geschlecht als Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen. In den anderen Altersgruppen dagegen das weibliche Geschlecht. Die diesbezüglichen Zusammenhänge unterscheiden sich jedoch zwischen den einzelnen Störungen und werden deswegen in den störungsspezifischen Kapiteln referiert. Beispiel: Heiraten oder nicht? Studien deuten darauf hin, dass verheiratete Männer ein deutlich geringeres Risiko aufweisen, an Depressionen zu erkranken als unverheiratete, wohingegen bei verheirateten Frauen im Vergleich mit unverheirateten Frauen ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko zu verzeichnen ist. Außerdem zeigte sich, dass Männer, die von ihren Partnerinnen während eines Stresstests unterstützt wurden, einen geringeren Anstieg des Stresshormons Cortisol aufwiesen als Männer, die keine soziale Unterstützung erhielten. Bei Frauen war dagegen die Unterstützung durch den Partner mit einem stärkeren Cortisol-Anstieg assoziiert. Über die Mechanismen, die solchen Befunden zugrunde liegen, darf spekuliert werden. Beispiel Ende. Alter. Erstmanifestationen psychischer Störungen sind vor allem im mittleren Erwachsenenalter zu verzeichnen. Einige Störungen weisen eine zweigipflige Verteilung auf. So findet sich beispielsweise bei bipolaren affektiven Störungen zu Beginn der zweiten Lebenshälfte noch einmal ein Anstieg der Erstmanifestationsrate. Störungen wie beispielsweise Borderline-Persönlichkeitsstörungen oder Opiatabhängigkeit scheinen sich hingegen langfristig eher auszuwachsen, wobei diesbezügliche Befunde kritisch reflektiert und Selektionseffekte berücksichtigt werden müssen. Temperament/Persönlichkeit. Eine Reihe von Studien sprechen dafür, dass hoher Neurotizismus bzw. hohe Trait-Ängstlichkeit, Introversion, Sensation/Novelty-Seeking, in Klammern speziell für Substanzmissbrauch, und ein geringes Selbstwertgefühl als Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen gesehen werden können. Als weiterer Risikofaktor gilt die Tendenz, aversive innere Erfahrungen zu vermeiden, selbst wenn dadurch langfristig Nachteile entstehen, in Klammern Experiential Avoidance. Verschiedene Autoren gehen davon aus, dass mentale Störungen oft mit mentalen oder behavioralen Prozessen assoziiert sind, die kurzfristig negative Affekte reduzieren können, in Klammern zum Beispiel Angstreduktion durch Alkoholkonsum. Bei Personen, die ausgeprägte Vermeidungstendenzen gegenüber aversiven Erfahrungen aufweisen, haben solche Prozesse ein erhöhtes Verstärkungspotenzial, kommen häufiger zum Einsatz und tragen langfristig zur Entwicklung einer psychischen Störung bei. Komorbidität und vorangegangene Störungen. Psychische Störungen sind ihrerseits ein Risikofaktor für das Ausbilden weiterer psychischer Störungen. Die Frage, auf welchem Weg eine Störung zur Entstehung und/oder Aufrechterhaltung einer anderen Störung beiträgt, ist oft komplex und muss im Einzelfall genau betrachtet werden. Ein typisches Muster besteht beispielsweise darin, dass eine Angststörung zu ausgeprägtem Vermeidungsverhalten führt, welches einen massiven Verstärkerverlust mit sich bringt und so eine depressive Entwicklung einleitet. Darüber hinaus ist denkbar, dass eine depressive Entwicklung die Zuversicht bezüglich der eigenen Bewältigungskompetenzen in angstauslösenden Situationen so reduziert, dass diese Situationen immer mehr vermieden werden und sich letztlich eine Angststörung entwickelt. Aber auch eine vorangegangene Störung kann ein Risikofaktor für eine Erkrankung sowie für eine Wiedererkrankung darstellen. So liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Rezidiv bei Personen, die zuvor eine depressive Episode erlebt hatten, bei 60%, bei Personen, die zuvor zwei Episoden erlebt hatten, bei 70% und bei Personen, die drei oder mehr Episoden erlebt hatten, sogar bei 90%. Allerdings kann eine erfolgreich bewältigte Störung auch als Schutzfaktor fungieren, wenn die Bewältigung zu einem Kompetenzerwerb und einer erhöhten Bewältigungszuversicht geführt hat. Kultur. Psychische Störungen finden sich in allen Kulturen. Unterschiede in Bezug auf die Prävalenzraten einzelner Störungen in unterschiedlichen Kulturen sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da diese auch durch Unterschiede in den Erhebungsmethoden bedingt sein können. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass kulturelle Unterschiede in Bezug auf Normen, Umgangsweisen, Denk- und Verhaltensgewohnheiten, Bildungssysteme, Familienstrukturen, psychosoziale Versorgungssysteme etc. bei der Entstehung einer psychischen Störung eine wichtige Rolle spielen können und im Einzelfall berücksichtigt werden müssen. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang Immigranten, für die ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko und eine schlechtere psychotherapeutische Versorgung belegt ist. Sozioökonomischer Status. Der sozioökonomische Status setzt sich zusammen aus ökonomischem, Klammern Einkommen, sozialem, Klammern höchster Schulabschluss, und beruflichem, in Klammern Ausbildung und aktuelle Beschäftigung, Status. Epidemiologische Studien zeigen, dass Personen mit niedrigerem sozioökonomischem Status ein wesentlich höheres Risiko für die Entwicklung psychischer Störungen im Allgemeinen aufweisen. Zur Erklärung dieses Befundes sind drei Annahmen vorgeschlagen worden. Stress-and-Strain-Hypothese. Ein niedriger Status ist mit einer Vielzahl von Belastungen verbunden, welche psychisch krank machen. Social-Drift-Hypothese. Eine psychische Erkrankung führt zu einem sozialen Abrutschen der Betroffenen und damit zu einem niedrigeren sozioökonomischen Status. Transaktionsmodell. Dieses Modell kombiniert die beiden anderen Modelle. Ein niedrigerer Status führt danach über statusspezifische Belastungen und eine schlechtere Versorgung mit effektiven Präventions- und Behandlungsverfahren zu psychischen Störungen. In der Folge kommt es zu einem Statusverlust, der mit weiteren Belastungen und einer Zunahme des Erkrankungsrisikos assoziiert ist. Damit entsteht letztlich ein Teufelskreis aus niedrigem Status, erhöhten Belastungen, schlechterer Gesundheitsversorgung und psychopathologischen Symptomen, welcher, in Klammern gegebenenfalls über mehrere Generationen, letztlich zum beobachteten Zusammenhang von Status und Störungsprävalenz führt. Elterliches Erziehungs- und Bindungsverhalten. Es wird angenommen, dass frühe Bindungserfahrungen eines Kindes maßgeblich die Erwartungen, Haltungen und Gefühle gegenüber sich selbst und anderen beeinflussen und eine wichtige Rolle beim Erwerb von Emotionsregulationskompetenzen spielen. Bei negativen Bindungserfahrungen, in Klammern zum Beispiel dauernde Kritik der Bezugspersonen, Verlust primärer Bezugspersonen, besteht die Gefahr, dass sie internalisiert werden und sich in einem negativen Selbst- und Weltbild verfestigen, welches als wichtiger Risikofaktor für Depressionen und andere Störungen gilt. Im Gegensatz dazu gelten stabile Beziehungen, die sich durch ein fürsorgliches und liebevolles Bindungsverhalten der primären Bezugspersonen auszeichnen, als wichtiger protektiver Faktor. Exkurs: Emotionales Coaching. Ein gutes Bindungsverhalten der primären Bezugspersonen zeigt sich unter anderem darin, dass diese sich in angemessener Weise um das Kind kümmern, wenn es ihm nicht gut geht. Das heißt, dass sie negative Emotionen beim Kind wahrnehmen und auf diese angemessen reagieren. Das angemessene Reagieren beinhaltet verschiedene Aspekte. Empathisches Nachfragen, wie es dem Kind geht. Vorschlagen von Gefühlsbegriffen, mit denen sich der emotionale Zustand beschreiben lässt. Klärendes Nachfragen nach den Ursachen des Gefühls, in Klammern auf den Ebenen A, externes Ereignis, B, Bewertung des Ereignisses und C, Bedürfnisse, Ziele und Motive, die für die Bewertung relevant sind. Gemeinsames Suchen nach Möglichkeiten, das aktuelle Befinden zu verbessern. Durch ein emotionales Coaching dieser Art kann das Kind wichtige emotionale Kompetenzen wie das Wahrnehmen, Benennen, Akzeptieren und Verändern von belastenden Gefühlen lernen. Zur nachhaltigen Förderung dieser Fähigkeiten ist es aber auch wichtig, dass Kinder Gelegenheit erhalten, diese aktiv und zunehmend selbstständig zu üben. Ein überbehütender Erziehungsstil gilt ebenso wie ein emotional nicht unterstützender oder ein stark kritisierender und abwertender Erziehungsstil als ein Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen. Exkurs Ende. Einfluss von Gleichaltrigen. Mit zunehmendem Alter spielen die im Kontakt mit Gleichaltrigen, in Klammern Peers, gemachten Erfahrungen eine immer wichtigere Rolle für die psychische Gesundheit. So können Peers als, in Klammern, schlechte Vorbilder dienen und Störungsverhalten, in Klammern Drogenkonsum, übertriebene Diäten etc. attraktiv erscheinen lassen. Außerdem beeinflussen sie durch, in Klammern negative, Kommentare zu Personen und Verhalten maßgeblich das Selbst- und Weltbild. Abschnitt 3.3. Auslöser. Kritische Lebensereignisse. Oft werden psychische Störungen von belastenden Ereignissen ausgelöst, beziehungsweise von Ereignissen, die eine bedeutsame Anpassungsleistung verlangen. Diese Beobachtung wurde von Holmes und Rahe im Rahmen des Life-Event-Ansatzes systematisiert, in dem für eine Vielzahl potenziell relevanter Ereignisse, in Klammern Tod des Partners, Umzug, Heirat, empirisch ermittelt wurde, wie belastend sie für Menschen in der Regel sind. Holmes und Rahe schlugen vor, dass sich die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung zu entwickeln, aus der jeweils um die Belastung gewichtete Summe kritischer Lebensereignisse berechnen lässt. In empirischen Studien belegen kleine bis mittelstarke Zusammenhänge die Relevanz des Konzeptes, zeigen aber auch, dass der Ansatz allein nicht ausreicht, um psychische Störungen zu erklären. Daily Hassles. Lazarus und Folkman kritisieren am Live-Event-Ansatz, dass es oft gar nicht so sehr die großen singulären Ereignisse sind, die die psychische Gesundheit gefährden, sondern eine Kulmination von kleinen Ärgernissen im Alltag, in Klammern Daily Hassles, wie zum Beispiel Streit mit Nachbarn, Stau, Auto springt nicht an, Langeweile auf der Arbeit, etc. Kanner et al. Entwickeln eine Skala zur Erfassung der Daily Hassles und zeigten, dass diese ein besserer Prädiktor für aktuelle und zukünftige psychopathologische Symptome sind als Live-Events. Interpersonale Verletzungen, Verluste und Konflikte. Menschen sind soziale Wesen. Interpersonale Verletzungen, Verluste und Konflikte stellen Stressoren dar, die für eine Vielzahl von Störungen als bedeutsame Auslöser, in Klammern und aufrechterhaltende Bedingungen, gelten können. Inkongruenz. Klaus Grawe prägte das Konzept der Inkongruenz und bezeichnete damit ein Auseinanderklaffen von Bedürfnissen, Wünschen, Zielen, Plänen und Erwartungen auf der einen Seite und die Einschätzung, inwieweit diese motivationalen Zustände erreicht sind, auf der anderen Seite. Es wird angenommen, dass Menschen mit einem festen Satz von Grundbedürfnissen geboren werden, in Klammern vor allem nach Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertsteigerung und danach angenehme Empfindungen zu haben und unangenehme zu vermeiden. Im Laufe der individuellen Entwicklung bilden Menschen in Abhängigkeit der Lernerfahrungen hierarchisch aufgebaute Zielsysteme aus, die ihr Leben und Verhalten steuern und dem Befriedigen der Grundbedürfnisse dienen. Ein latent hohes Inkongruenzniveau wird als wichtiger Risikofaktor, in Klammern der Sumpf, in dem die Störung wächst, und ein akut signifikanter Anstieg des Inkongruenzniveaus wird als wichtiger Auslöser für die Entwicklung psychischer Störungen angesehen. Abschnitt 3.4 Moderatoren. Coping. Es ist vor allem der Verdienst von Richard S. Lazarus, dass zunehmend anerkannt wurde, dass Belastungen nur in Abhängigkeit von den Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Belastungen, in Klammern Coping, die psychische Gesundheit gefährden. In dem von Lazarus vorgeschlagenen Stressmodell unterscheidet er das Primary Appraisal, in dem beurteilt wird, ob eine Situation überhaupt bedrohlich oder relevant ist, vom Secondary Appraisal, bei dem eingeschätzt wird, ob die zur Verfügung stehenden Coping-Kompetenzen für eine erfolgreiche Bewältigung der Bedrohung ausreichen. Nur wenn eine Situation im Primary Appraisal als relevant wahrgenommen wird und das Secondary Appraisal ergibt, dass die Situation nicht bewältigbar ist, wird Stress ausgelöst, welcher zu psychischen Störungen führen kann. Aufbauend auf dieses Modell wurden eine Vielzahl von teils problemübergreifenden, teils problemspezifischen Coping-Inventaren entwickelt. Wie zu erwarten, standen Coping-Defizite in einem signifikanten Zusammenhang mit Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit. Von der Idee, die für alle Menschen und möglichst alle Probleme optimalen Coping-Strategien zu identifizieren, musste allerdings bald wieder Abstand genommen werden. Vielmehr zeigte sich, dass die Adaptivität der verschiedenen Coping-Strategien in hohem Maß von Person zu Person variierte und von den Eigenschaften der zu bewältigenden Belastung abhing. Problemlösekompetenz. Gute generelle Problemlösekompetenzen gelten als wichtiger Schutz vor der Entwicklung psychischer Störungen in Belastungssituationen. Dazu zählt unter anderem eine konstruktive Einstellung zu Problemen insgesamt, sowie die Fähigkeit, konkrete Probleme zu analysieren, realistische Veränderungsziele anzustreben, sowie effektive Veränderungsideen zu generieren und umzusetzen. In Klammern siehe dazu Kapitel 9, Band 2 von Zurilla und Nesu 2010. Soziale Kompetenzen und soziale Unterstützung. Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung sozialer Belastungsfaktoren können soziale Kompetenzen und soziale Unterstützung als wichtiger Puffer gesehen werden, der gegebenenfalls verhindern kann, dass diese Belastungen zu psychischen Störungen führen. Innerhalb der sozialen Kompetenzen können die Bereiche Sympathien gewinnen, Rechte durchsetzen und Konflikte bewältigen voneinander abgegrenzt werden. Motivationale Kompetenzen. Disengagement from Incentives. Mit dem Begriff Disengagement from Incentives, in Klammern Loslösen von vormals relevanten Anreizen, bezeichnete Eric Klinger, in Klammern Vergleiche 1977, die Fähigkeit, Ziele und Erwartungen aufzugeben, wenn diese nicht erreicht werden können oder wenn das Erreichen mit zu hohen Kosten verbunden wäre. Nur ein solches Loslassen, das in der Regel mit einem Trauerprozess verbunden ist, erlaubt es sich anschließend wieder neue, erreichbarere Ziele zu setzen. Emotionale Kompetenz. Viele Belastungen, die zu psychischen Störungen führen, bieten nur begrenzt Raum für aktive Veränderung. In diesen Fällen ist es umso wichtiger, mit den negativen Gefühlen konstruktiv umzugehen, die durch die Situation ausgelöst wurden. Gelingt dies, muss auch das anhaltende Vorhandensein intensiver, negativer Emotionen nicht zwingend zu einer psychopathologischen Entwicklung führen. Abschnitt 3.5. Aufrechterhaltende Bedingungen. Positive Rückkopplungsprozesse innerhalb der Störung. Bei vielen Störungen lässt sich die Aufrechterhaltung durch Rückkopplungsprozesse erklären, welche in der Arbeit mit Patienten oft als Teufelskreise bezeichnet werden. So führt beispielsweise bei Depressiven die dysphorische Stimmung zu Passivität, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit, angenehme Erfahrungen zu machen, reduziert und es an Ablenkungsmöglichkeiten von negativen Gedanken fehlt, was sich dann wieder negativ auf die Stimmung auswirkt und so weiter. Operante Faktoren. Jedes Verhalten hat Folgen. Störungsverhalten ist per se dadurch definiert, dass diese Folgen mehrheitlich Belastung und Leid mit sich bringen. Vor dem Hintergrund der vielen und zum Teil widersprüchlichen Ziele und Bedürfnisse, die Menschen parallel verfolgen, und der Vielzahl an Konsequenzen, die sich aus einem Verhalten ergeben, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass mit dem Störungsverhalten auch positive Konsequenzen verbunden sind. Folgen diese unmittelbar auf das Störungsverhalten, verstärken sie diese über operante Prozesse, selbst wenn mittel- und langfristig die negativen Konsequenzen überwiegen. In diesem Sinne kann beispielsweise das spontane, empathische Unterstützen eines depressiven Patienten, das immer und ausschließlich dann erfolgt, wenn der Patient von der Ausweglosigkeit seiner Situation berichtet, das Jammern und Klagen verstärken und so mittel- und langfristig dazu führen, dass sich die Angehörigen zunehmend abwenden, was wiederum die depressive Symptomatik des Patienten verstärkt. Belastende Folgen der Störung. Psychische Störungen reduzieren in der Regel die allgemeine Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit. Dadurch kann es beispielsweise zum Verlust des Arbeitsplatzes und zu finanziellen Problemen kommen. Die Folgen der Störung stellen zusätzliche Belastungen dar, die die Störung mit aufrechterhalten können. Verfügbarkeit therapeutischer Angebote. Mittlerweile liegen für die Mehrheit der psychischen Störungen relativ effektive therapeutische Angebote vor. Die flächendeckende Verfügbarkeit dieser Angebote ist allerdings bislang noch nicht gewährleistet. Darüber hinaus wird die Inanspruchnahme verfügbarer Angebote oft durch Informationsdefizite, Stigmatisierungsängste und Vorbehalte gegenüber psychotherapeutischer Behandlung beeinträchtigt. Dies führt dazu, dass es im Durchschnitt 6 bis 8 Jahre dauert, bis ein Patient nach dem Beginn einer psychischen Störung fachkundig behandelt wird. Abschnitt 3.6. Vom allgemeinen zum individuellen Störungsmodell. Die Erarbeitung eines möglichst validen, individuellen Entstehungs- und Aufrechterhaltungsmodells auf der Grundlage des in Abbildung 3.1 im gedruckten Buch dargestellten allgemeinen Modells ist ein wichtiges Element im Rahmen einer individuellen Fallkonzeption, welche die Basis für die Therapieplanung darstellt. Dabei lässt sich unterscheiden zwischen dem Modell, das der Therapeut zur Erklärung der Symptomatik entwickelt, und dem Modell, welches er gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet. Das gemeinsam erarbeitete Modell basiert auf dem Entstehungs- und Aufrechterhaltungsmodell des Therapeuten. Es muss aber darüber hinaus noch andere Aspekte berücksichtigen, um dem Patienten zu hilfreichen Einsichten zu verhelfen und ihn für die Durchführung erfolgversprechender therapeutischer Interventionen zu gewinnen. Um diese Zwecke erfüllen zu können, sollte das gemeinsam erarbeitete Störungsmodell in sich stimmig, plausibel und logisch sein, sowohl im Einklang mit aktuellen wissenschaftlichen Theorien als auch im Einklang mit den konkreten Erfahrungen des Patienten stehen, möglichst kompatibel mit den bisherigen Erklärungsbemühungen und Denkweisen des Patienten sein, so prägnant und einprägsam sein, dass es auch in Stresssituationen aktiviert werden kann, in Klammern, das heißt, es sollte wenn möglich sowohl verbal als auch imaginativ im Gedächtnis verankert sein, Schuld und Scham, die der Patient aufgrund des Problems empfindet, reduzieren, Kontrolle und Einflussmöglichkeiten suggerieren und konkrete Ansatzpunkte zur Ableitung von Veränderungsmöglichkeiten liefern. Inwieweit therapeutische Interventionen für jeden Patienten aus dem jeweiligen individuellen Erklärungsmodell oder standardisiert aus der Diagnose abgeleitet werden sollten, wurde in der Vergangenheit oft kontrovers diskutiert. Empirisch gesichert ist, dass der Einbezug des Patienten in einen Prozess, in dem die intendierten Veränderungsschritte gemeinsam, in Klammern, aus einem Störungsmodell entwickelt werden, sich positiv auf den Therapieerfolg auswirkt.